Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit ein Gemeindeforum mit dem Regionalreferenten unseres Bundes, Michael Schubach. Die dabei waren, die werden es sicherlich noch in guter Erinnerung haben. Ich habe euch allen mal ins Fach so eine Karte von ihm getan. Ihr könnt, wenn ihr es noch nicht rausgenommen habt, gerne dann nachher mal vorbeischauen mit noch ein paar persönlichen Sätzen von mir dazu. Ich war sehr angetan auch von den Gedanken, die Michael getragen hatte, die er uns vermittelt hatte und die wir gemeinsam bewegen konnten. Und ich dachte, es ist gut, wenn wir auch weiter darüber nachdenken und schauen, was haben denn diese Gedanken, die durchaus eine gewisse Frische in sich tragen, auch uns zu sagen, wie können wir sie verarbeiten. Die, die jetzt nicht dabei waren, ist nicht so schlimm, weil ich setze jetzt nichts weiter voraus, aber ich möchte euch mit hineinnehmen in zwei Punkte, die mir wichtig geworden sind. Sein Thema hieß unterwegs auf Gottes Spur. Und dieses Thema unterwegs auf Gottes Spur ist nicht so ein Thema, welches er so in seiner dienstlichen Beflissenheit so entwickelt hat, sondern das darf ich wohl sagen, ist ein Thema, welches aus einer gewissen Tiefe emporgekommen ist, weil ihn auch Dinge beschäftigten, die schon eine gewisse Not auch innerhalb unserer Gemeinden darstellen. Und ich fand das interessant, dass Michael durchaus auch zu ähnlichem Zeitpunkt ähnliche Gedanken hatte, wie sie auch mir gekommen sind, und ich konnte sie noch nicht so in Worte fassen. Ich dachte, irgendetwas in unserem Sein und Handeln stimmt nicht so, wie es vielleicht stimmen sollte. Irgendetwas zwängt uns ein, irgendetwas treibt uns, was uns vielleicht nicht treiben sollte. Und ich habe darüber nachgedacht und da sind mir zwei Themen wichtig geworden. Heute ist das eine Thema dran, das nächste Thema beschäftigt sich dann in der Folge damit. Das Thema heute heißt Mitmenschen führen zu Gott. Und das ist ganz bewusst gewählt als Kontrapunkt, weil das so unglaublich klingt. Also eigentlich heißt das doch bei uns, wir führen Mitmenschen zu Gott. Und ich habe es bewusst so gewählt, dass jetzt mal so eine Umkehr stattfindet, Mitmenschen führen zu Gott. Und das nächste Thema wird sich dann mit Zeitmanagement beschäftigen. Es geht dann darum, wie plane ich denn mein Leben? Und ich glaube, jeder von uns hat irgendetwas geplant, hat irgendetwas festgemacht, hat feste Größen in seinem Leben. Und das möchte ich mal gerne auf den Kopf stellen, auf den Prüfstand stellen. Was passiert denn eigentlich in uns? Was tun wir? Von wem sind wir getrieben? Und heute zu Pfingsten dürfen wir uns an die Ausgießung des Heiligen Geistes erinnern. Vor knappen 2000 Jahren ist hier in Jerusalem doch Erstaunliches passiert. Grit sagte zu mir heute früh, ja, damals war das so, da haben die Jünger in unbekannten Sprachen geredet und heute ist die große Herausforderung des Heiligen Geistes, dass wir Christen lernen, so zu reden, dass man uns versteht. Und ich überlege ein wenig und dachte, aber das war es ja damals auch schon. Dieser Heilige Geist hat bewirkt, dass Menschen aus allen möglichen Herren Ländern die Jünger Jesu verstanden haben. Das war gar nicht so unbekannt und unmöglich. Das war eine Sprache, die sie gesprochen haben, die war neu, aber sie war sehr wohl verständlich. Menschen verstehen ja mit vielem. Man versteht Worte, man versteht intuitiv, man versteht mit dem Herzen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist immer eine Herzenssprache ist. Und ich wünsche mir auch für den heutigen Tag, dass wir in dieser doch angenehmen Ruhe und Stille des heutigen Gottesdienstes es eine Sehnsucht entwickeln, diese Sprache des Heiligen Geistes verstehen zu können. Wenn wir uns heute an Pfingstgemeinden orientieren, und es ist ja eine der Gemeindeart, die am meisten wächst weltweit, dann denken wir immer an großartige Lobpreisgottesdienste, an viel Musik, an Lautstärke, an etwas durcheinander. Alles möglich. Aber wir dürfen nicht vergessen, das sind nur die Zeichen, die Folgen von einem ganz tiefen inneren Erleben. Und dieses tiefe innere Erleben beginnt in der Stille. Es beginnt in der Ruhe, in der Konzentration, in der Gottessehnsucht. Und wenn dann der Geist Gottes durch das Herz weht, und das wünsche ich mir sehr für mich und das wünsche ich mir auch, dass uns allen das begegnet, dann kommt es vor, dass hin und wieder mal auch dieses raus will und dass es lebhaft wird und dass es ein Lobpreis wird, der sagt, oh, davon muss die ganze Welt erfahren. Und das wünsche ich uns. Doch jetzt zurück zu unserem Thema, Mitmenschen führen zu Gott. Ich möchte euch einen Bibeltext lesen aus Markus 9, die Verse 33 bis 37. Und Jesus kam mit seinen Jüngern nach Kapernaum. Und als er im Hause war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12 und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen sein und aller Diener sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Und er nahm es in seine Arme und er sprach zu ihnen, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Wie oft haben viele von uns diesen Text schon gehört? Aber vielleicht habt ihr in diesem Augenblick neu die Unmöglichkeit dieses Textes gehört. Diese Aussagen, die so negierend sind, so umdrehend sind. Es beginnt schon mit der Aussage, als die Jünger sich besprochen hatten, wer wohl der Größte unter ihnen sein, dass der Diener sein soll. Ja, und das Gespräch unter Menschen, wer denn der Größte unter ihnen ist, ist ja nun nichts Außergewöhnliches. Schalte ich den Fernseher an, dann wetteifern in der Talkshow die Teilnehmer um den besseren Status, um die überzeugenderen Argumente, um sich noch besser ins Licht zu stellen, manchmal unfair, manchmal aufbrausend. Oder ich sehe die Quizshows an, wo dann es bis zu 1 Million Euro zu gewinnen gibt und jeder möchte das gewinnen und jeder möchte im Prinzip der Beste im Wissen sein. Und so empfinden wir das ganze Miteinander, wie es das Fernsehen auch widerspiegelt, aber auch in unserer Stadt, in unserer Hausgemeinschaft, in unserer Familien, in vielem als einen Wettstreit, wer ist wohl der Beste? Ist das schlimm? Manchmal ja. Interessanterweise, ja? Aha, ja. Wie soll man denn die Bedürfnisse des anderen feststellen, wenn man nur an sich selber denkt? Ja, es ist auch eine schöne Formulierung. Das ist ein Stückchen Motor des Lebens, dieser Wettstreit. Also eigentlich, wir brauchen ihn auch. Aber manchmal wird er auch schlimm. Und ich finde die Reaktion von Jesus interessant. Er sagt nicht, nein, 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 so geht das nicht. Erhebt auch nicht den Zeigefinger, höchstens um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern er sagt, wer von euch der Größte sein will, der sei euer Diener. Jesus sagt hiermit natürlich, gerne darfst du der Größte sein. Und der Weg dahin, der Größte zu sein, ist, dem anderen zu dienen. Und das ist ja nun wirklich aus meiner Sicht kaum zusammenzubringen. Wie soll ich denn der Größte sein, wenn ich dem anderen diene? Es ist doch eigentlich so, dass der Geringere dem Größeren dient. Oder etwa nicht? Wie soll das zusammenpassen? Mario, du hast eine Idee. Ja, also du kannst es durchaus so sehen, dass das zusammengehören könnte. Aber nur nicht so, wie wir es bisher machen. Ja. Wir entfernen uns jetzt von dem Denken dieser Welt. Schauen wir mal, wie kann das sein? Wie kann jemand eine Größe anstreben? Und ich hoffe doch, dass jeder von euch so ein Stück eine Größe anstreben möchte. Denn das ist der Motor des Lebens. Und wie kann es sein, dass man dann stark wird in dem Dienen? Indem man auf Jesus schaut.
Die irgendwo anderen Menschen helfen, die sagen, es gibt mir so viel, wenn ich anderen Menschen helfe. Die merken das selber.
Ja. Die Kraft drin, darin anderen Menschen zu helfen. Hier, du sagst, in dem Dienen erleben viele Menschen eine ganz starke Kraft. Und ich denke auch, dass Jesus hier nicht eine Maxime verkündet, die so fern von der Welt ist, sondern dass es eine Richtlinie, quasi ein Naturgesetz ist, welches er beschreibt. Natürlich darfst du der Größte sein, aber dann diene. Und wir können uns mal anschauen, wie sieht denn das Dienen aus? Ich denke da an so einen ganz typischen englischen Butler. Gibt ja bestimmte Filme, die das sehr treffend karikieren. Und der ist zum einen wortkarg. Er sagt nicht viel. Zum anderen, er öffnet die Tür. Er nimmt den anderen als erstes wahr. Er ist der Erste aus dem ganzen Hause, der diesen Gast aufnimmt und wahrnimmt und ihm quasi die Wünsche von den Lippen abliest. Und dennoch hat er etwas von einer Würde und von einem Stolz, vor welchem man Respekt hat. Und so bekommt der Gast hier einen Empfang, der bewirkt, dass der Gast sich wohlfühlt. Er weiß sich gewürdigt und geschätzt. Und der Butler nimmt seine Aufgabe ebenfalls mit Würde wahr. Und freut sich, in den anderen eindringen zu können, ihn einschätzen zu können, ihn an die richtige Stelle des Hauses setzen zu können, dass alles passt und dass alles in Harmonie vonstatten geht. Der Butler dient, aber eigentlich ist er auch Herr des Hauses. Was gibt es noch für Formen des Dienstes? Ich denke hier an eine Geschichte aus dem Alten Testament, an die Ruth, die ihrer Schwiegermutti gefolgt ist. Sie hat ja ihren Mann verloren gehabt und die Schwiegermutti hatte gesagt, bleib ruhig hier bei deinem Volk, ich gehe zurück zu meinem Volk. Und die Ruth hatte gesagt, nein, dein Volk ist mein Volk und da, wo du hingehst, will auch ich hingehen. Die Ruth war eingestellt auf Dienst. Sie war eine Frau, die hatte eine Beziehung zu ihrer Schwiegermutter und wollte sie weiter aufrechterhalten, weil es ihr eine Lebenssehnsucht bedeutete. Und das, ihr Volk interessierte sie gar nicht mehr. Es war unwichtig geworden. Sie wollte dort sein. Und so kam es, dass auch die Ruth ihrer Schwiegermutter diente. Und dass sie gemeinsam auch das Leben gestalteten und dann auch mit all dem, was danach kam, dann sogar es dahin gebracht haben, in den Stammbaum Jesu aufgenommen zu werden. Und das gelingt ja nun wirklich nicht jedem. Diener schauen, was der andere braucht. Gute Herrscher auch. Diener geben dem anderen Zeit und Aufmerksamkeit. Gute Herrscher ebenfalls. Diener nehmen sich selbst nicht besonders wichtig, denn ganz tief im Inneren wissen sie um ihre Würde. Gute Herrscher tun das genauso. Diener fühlen sich in den anderen hinein. Sie möchten empfinden, was der andere empfindet. Gute Herrscher tun das auch. Diener sorgen sich um den anderen, helfen und heilen. Gute Herrscher auch. Dienen ist also ein anderes Wort für herrschen. Und wenn ich in mir den Wunsch empfinde, größer zu sein, stärker zu sein, mächtiger zu sein, dann ist das erstmal nichts Verkehrtes. Aber die richtige Ausdrucksform, die dieser Wunsch finden möchte, ist das Dienen. Und das deutsche Volk hatte es auch hin und wieder buchstabiert. Nicht umsonst heißt ja unser Herrscherhaus Ministerium. Und die einzelnen Unterherrscher Minister. Das sind die Diener. So war einmal auch die Auffassung von dem Dienst am Volk. Und es ist gut, dass wir uns hin und wieder darauf besinnen, dass dieser tiefe Wunsch in uns, zu wachsen, größer zu werden, sich auszubreiten, am besten in dem Dienen mündet. Und dann kommt es immer und immer wieder vor, dass solche Erlebnisse gemacht werden, wie du, Mario, gesagt hast. Dass man selbst auf einmal reich wird. Dass man sich schier freut darüber, über etwas, was ich nicht gedacht hätte, dass das Freude hervorbringen kann. Dass ich sogar fast sagen möchte, da ist Gott drin gewesen. So groß und so tief kann die Freude darüber sein. Dienen scheint uns etwas sehr aktiv. Da tut man etwas. Doch das Nachfolgende geht mehr in das Passive hinein. Jesus vergleicht jetzt die Situation mit einem Kind. Er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Hier haben wir eine ähnliche Form wie die des Dienens, nämlich das Aufnehmen. Während das Dienen eher so nach außen geht und eher so ein Austeilen bedeutet, Zettel austeilen, hat das Aufnehmen eine andere Geste. Das Aufnehmen öffnet einfach nur eine Tür. Da öffnet sich was in mir und ich lasse geschehen. Und um dieses Aufnehmen soll es uns jetzt gehen. Jesus sagt, wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wie oft habe ich diesen Text schon gehört? Und wie oft habe ich gedacht, ja, das ist ein schönes Bild. Aber vielleicht ist das gar kein Bild. Vielleicht ist das die 1:1 Übertragung. Es ist wirklich Jesus. Oder vielleicht kenne ich Jesus zu schlecht, um ihn in dem Kind zu sehen. Vielleicht habe ich ein verqueres Bild von Jesus, dass ich ihn nicht darin sehen kann. Und das soll jetzt auch besonders die anrühren, die schon Jahre und Jahrzehnte lang Christ leben. Was habe ich für ein Bild von Jesus? Wie erlebe ich ihn? Oder wie erlebe ich ihn, dass ich sagen müsste, ach, es ist noch nicht das, wohin ich will. Es müsste noch anders sein. Es müsste irgendwie noch intensiver sein. Es ist lahm geworden. Es ist träge geworden. Ja, ich habe eine Erinnerung. So könnte es sein, das mit Jesus. Aber es ist nicht das, wie es sein sollte. Und man kann es sich nicht zugeben, weil, was sollen denn die anderen von mir denken? Die sehen mich als langjährigen und gestandenen Christ und denken, was? Der kennt Jesus gar nicht wirklich? Ist das nicht peinlich? Ach, es ist nichts peinlich. Ich denke, es ist jetzt und heute, gerade zu diesem Pfingstfest, eine gute Gelegenheit, einmal neu darüber nachzudenken, wie ich Jesus aufnehmen darf, wie ich ihn in mir Raum geben darf. Und wenn er sagt, wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf, dann lädt er uns dazu ein, dass genau so in die Praxis umzusetzen. Regina, so wie du vorhin erzählt hast, von deiner Begegnung mit dem Roma-Kind. Und ich glaube, dich hat etwas angerührt, man hat es dir angemerkt, da ist etwas gewesen, das war Jesus. Danke für dieses Zeugnis und es passt ganz genau rein, ich brauche gar nicht viel erklären. Ungefähr so fühlt sich das an. Und das ist gut. Und Jesus sagt, so in seiner Art, in seiner liebevollen Art zu negieren, im Prinzip die Aussage wieder umzudrehen, der nimmt nicht mich auf, was nun doch nicht, sondern er nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und Jesus stellt sich hier jetzt auch genau wieder in seine Aufgabe rein. Er weiß um seine Größe und Majestät. Aber er weiß auch, dass er im Auftrag handelt und sein Leben dazu dient, diesen zu verherrlichen, diesen groß zu machen, der sich als sein Vater offenbart hat. Und das möchte er seinen Jüngern nahebringen. Das möchte er in die Herzen der Jünger hineinbringen. Es geht nicht um mich, sagt Jesus. Es geht um den Vater im Himmel, der mich gesandt hat, der Schöpfer allen Lebens, der Ewige, der Unergründliche, der alles Liebende. Um den geht es. Und wenn du in deinem Herzen eine ganz tiefe Sehnsucht hast, diesen zu erfahren und aufzunehmen, dann habe ich einen Weg für dich, sagt Jesus. Nimm dieses Kind auf. Ist etwas suspekt, ja? Also beim Kind mag das ja noch gehen, aber stellt euch mal vor, jeder Erwachsene ist ja auch ein Kind. Also zumindest mal ein Kind gewesen und jeder Erwachsene hat auch noch dieses Kindliche ein Stück in sich. Manche zeigen es mehr, manche weniger. Aber es ist hin und wieder auch zu spüren. Und ich finde es für mich selber sehr befreiend, wenn ich mal auch wieder ganz Kind sein darf und dann auch wieder sehr ernst und würdig wirken darf, wie jetzt zum Beispiel. Es hat was, dieses Kind zu spüren und es auch dem anderen zeigen zu können. Und nun würde ich diese Aussage von Jesus erweitern. Wer den Mitmenschen aufnimmt, so ähnlich wie Jesus dieses Kind aufgenommen hat, der nimmt Jesus auf. Und wer Jesus aufnimmt, nimmt den himmlischen Vater auf. Und dieses Aufnehmen heißt, meine Sehnsucht nach dem Höchsten ist gestillt. Soll das wirklich so einfach sein? Ist das das Evangelium, das Jesus predigt? Vielleicht nicht in der Vollumfassenheit, aber so ein Teil, ein wichtiges Puzzleteil aus seinem Wirken? Wie geht das? Aufnehmen. Meine Gedanken sind darüber sehr, sehr unvollkommen, es ist mehr so eine Arbeitswelt, also da ist so ein Steinbruch, da wird noch kräftig dran gehauen, aber ich möchte sie euch schon mitteilen, einfach um euch die Gelegenheit zu geben, darüber weiter nachzudenken und eure eigenen Gedanken zu finden. Ich finde, dieses Aufnehmen hat was Gefährliches. Oder macht ihr jedem die Tür auf, wenn jemand klopft? Und der hat so einen Staubsauger in der Hand oder so eine Mappe und die sehen schon so aus mit Schlips und Kragen, junge Burschen. Und na, das ist doch gefährlich. Ich kann doch nicht alles aufnehmen, was da alles reinkommen könnte. Die könnten mich fertig machen, die könnten mich ausrauben. Oder dann gibt es auch Leute, die sind einfach nur, nee, den möchte ich jetzt nicht. Kann ich nicht tun. Oder dann gibt es Menschen, die wollen über mich herrschen. Und schon wieder beherrschen lassen. Ich kann mich nicht wehren, ich bin so schwach. Ist das nicht auch genau, ich denke auch, ein berechtigter Grund, seine Tür dicht zu machen und sagen, nein, heute nehme ich keinen auf? Sind das nicht die Beweggründe? Weil so viel Missbrauch geschieht, verbauen wir uns selber den Weg, die Spur zu Gott zu finden. Oh, das ist ein Drama, das ist ein Drama dieser Gesellschaft. Ich habe mal gehört, es war eine Insel irgendwo im Südosten Europas und dort waren die Menschen sehr gehässig zueinander. Und sie haben sich das Leben zur Hölle gemacht. Und dann kam ein Mensch mit einer guten Nachricht auf diese Insel. Und vielleicht hatte dieser auch genau diese Stelle von Jesus. Die Menschen sind in sich gegangen und haben gelernt, was es heißt, den anderen aufzunehmen. Und ab diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie lange der gedauert hat, dieser Zeitraum der Veränderung, haben die Menschen vergessen, ihre Türen zuzuschließen. Sie brauchten sie nicht mehr zusperren. Und das müssen sehr interessante Zustände gewesen sein auf dieser Insel, wo das Vertrauen stärker wurde, wo man einander gelernt hat aufzunehmen und wie man den anderen überhaupt erstmal wahrgenommen hat und in ihm den Schöpfer gesehen hat. Und dieser Zustand dauerte eine ganze lange Zeit, bis dann irgendwann ein anderes Volk kam und diese offenen Türen als Einladung gesehen hat zu plündern. Dann war diese Zeit vollendet. Dieses Aufnehmen, da möchte ich einfach mit euch weiterdenken. Wie kann es gelingen, dass wir natürlich dran denken, was alles so für Gefahren auf uns zukommen könnten, dennoch zur rechten Zeit die Tür offen haben? Und auch wir Christen haben, ich denke, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang so die Meinung, ja, wir gehen raus und missionieren die Gesellschaft. Und es geht hier nicht ums Aufnehmen, sondern es geht um etwas weiterzugeben, wo man meinte, das ist jetzt die Wahrheit, das brauchen die Leute und wenn sie es nicht hören wollen, haben sie Pech, dann kommen sie in die Hölle. Schade. Denn ich selbst kenne auch diese Haltung in mir und ich empfinde, da geht etwas kaputt. Da zerbricht etwas. Weil wenn ich dem anderen etwas bringen möchte und ihn aber nicht aufnehmen kann, wird der andere es nicht empfangen können. Der Ort der Begegnung ist immer eine Wohnung. Welchen Teil der Wohnung in mir, ich vergleiche jetzt mal meine Seele als Wohnung, welchen Teil dieser Wohnung möchte ich denn öffnen für diese Begegnung? Wir haben ja gehört, dass diese Begegnung die Gottesbegegnung an sich ist. Also sich dieser Begegnung zu verschließen, heißt sich Gott zu verschließen. Wie könnte es gelingen? Wie könnte es gut sein? Dieses Aufnehmen ist generell ein freiwilliges Aufnehmen. Es gibt Menschen, die uns gerne auch in eine bestimmte Richtung drängen wollen. Die da fordern und die, wo man merkt, oh ja, ich müsste ja eigentlich und vielleicht könnte ich nicht. Das kennt ihr alle. Das ist völlig normal in dieser Welt. Das ist ganz normal im gegenseitigen Leben. Und man überlegt, naja, was kann man denn? Aber wenn ihr merkt, da kommt zu viel Zwang rein, man ist zu sehr gebunden, dann ist das nicht der Ort der Begegnung mit Gott. Sondern das Aufnehmen heißt immer, ich höre einen Impuls und ich sage, jetzt ist es Zeit, die Tür zu öffnen. Es ist völlig freiwillig und es ist auch keine Gewohnheit. Oft geschehen solche Begegnungen aus Gewohnheit und aus Erwartung. Nein, es ist ein Impuls, der sicherlich auch ein Stück Gewohnheit in sich tragen kann, aber der jedes Mal auch neu empfangen werden will. Keine Begegnung ist wie die vorherige. Und wenn der Frauenkreis sich zusammentrifft, jeden Monat einmal, dann haben sie Begegnung. Aber man kann nicht erwarten, dass das vom vorigen Monat genauso sein wird wie in diesem Monat. Sondern jede Begegnung will neu empfangen werden. Und so ist es ein Grundsatz, den ich so bewegt habe. Er soll freiwillig sein. Ich selbst habe in meinem Herzen Zeit und Raum. Wenn ich es nicht habe, dann ist es ein Problem und da möchte ich in meiner nächsten Predigt gezielter darauf eingehen. Ich habe in meinem Herzen Zeit und Raum. Und dann warte ich auf diesen Impuls oder ich werde neugierig und tue einen Schritt entgegen. Das sagt Michael Schubach, er sagt, geht mal in eure Stadt raus. Oder Daniela, er sagt, wir machen einen Gebetsspaziergang. Wir schauen mal raus. Wir wollen auf diesen Impuls warten. Wir tun so, als hätten wir alle Zeit der Welt. Haben wir eh nicht, aber wir tun mal so. Und wir gehen raus und warten auf den Impuls. Und dann habe ich sofort ein schlechtes Gewissen und denke, na Mensch, da haben die und die schon gesagt, dass ich da noch gerne mal helfen könnte oder mal dienen könnte. Und jetzt soll ich noch rausgehen und meine eh schon knappe Zeit quasi noch so verschleudern. Da kriege ich ja noch mehr ein schlechtes Gewissen. Ach, woran sind wir alles gebunden? Was bindet uns alles? Und dieses Türöffnen setzt aber voraus, dass ich innerlich in Frieden und in Ruhe bin und Zeit und Lust verspüre. Und was ist es sonst? Die Zeit, die ich habe, ist sie nicht von Gott geschenkt? Kann der Herr des Himmels diese Zeit nicht einteilen, wie er möchte? Was kann mich daran hindern, dieser Stimme zu folgen? ein anderer mir vielleicht böse ist? Weil ich sonst vielleicht nicht das Ansehen mehr habe, was ich mühsam erarbeitet habe? Was ist so schlimm daran? Ist es nicht besser, das Ohr an dieser Stimme zu haben und vor anderen sich nicht entschuldigen zu müssen? Ist es nicht besser, neu zu erleben, was es heißt, sich zu begegnen? Und so bin ich bereit und ich habe meine Tür geöffnet. Und nun frage ich mich, was ist denn in meinem Zimmer, das ich dem anderen anbieten kann? Und der andere kommt hinein und er bringt sich selbst mit. Er bringt seine eigene Wohnung mit. Und nun begegnen sich diese Wohnungen. Und ich sehe seine Wohnung. Ich sehe das, was ihn beschäftigt. Ich sehe das, was ihn geformt hat ein Leben lang. Und er sieht mich. Er sieht mich, was mich beschäftigt, was mich geformt hat, meine Bilder an der Wand. Und jetzt ist diese Begegnung auch ein Kräftemessen. Wer ist wohl der Größere? Und da wird es gefährlich. Und deswegen warnt auch Paulus, seid nicht gleichförmig der Welt. Weil, wenn der andere nämlich hineinkommt und eine wunderbare Welt mitbringt und ich ehrlich zu mir bin, bin ich fasziniert und möchte auch diese Welt haben. Aber wenn ich diesen Schatz im Acker gefunden habe, von dem Jesus erzählt, und ihn als Schatz in meiner Wohnung ausgestellt habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass der andere von diesem Schatz fasziniert ist und sagt, ja, so möchte ich meine Wohnung auch ausgestalten. Es bin also nicht ich, der diese Stärke beweisen muss, um mich ja nicht unterbuttern zu lassen, sondern es ist Jesus in mir. Und nicht Jesus, sondern der, der ihn gesandt hat, in mir. Und aufgrund dieses Schatzes darf ich meine Tür öffnen und brauche keine Angst haben. Und öffnen heißt auch den anderen wahrnehmen und kennenlernen. Ein kleines Beispiel. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich eine Begegnung mit Türken. Wer es etwas genauer wissen will, da kann ich unten noch was erzählen. Jedenfalls war es spannend. Ich hatte meine Mandoline mit, die Maya, und die Türken wollten auch mal darauf spielen. Und da sage ich, klar, kein Problem, guckt mal. Und dann fingen sie an, in ihrer Art und Weise Musik zu machen. Die war ganz anders als meine Art und Weise. Aber irgendwie merkte ich, da ist ein Problem bei ihnen. Also es entwickelt sich, aber es ist noch nicht ganz ihrs. Und dann haben sie gesagt, ey, komm doch mal mit in unseren Dönerladen. Und da kann ich dir mal zeigen, was ich für ein Musikinstrument habe. Ich dachte, oh ja, das ist interessant. Und dann bin ich mitgegangen und dann habe ich da so eine Mandoline mit langgezogenem Hals so gesehen. Sie nennt sich Satz. Und ich habe das Instrument angeguckt und habe gedacht, hä? Was sind das für Bünde auf dem Instrument? Und was haben die für ein Blättchen? Das ist ja so weich wie Wackelpudding. Ich hatte schon das weichste Blättchen mit, was ich hatte. Und dann spielte der Türke drauf und sagte, das ist aber ein hartes Blättchen. Ich dachte, hä? Das ist hart? Das ist doch weich. Nein, was die haben, ist noch viel weicher, weil die Saiten, die sie auf ihrem Instrument aufgezogen haben, sind noch viel, viel weicher, viel dünner als unsere. Und das Instrument, das ist das Ulkigste gewesen, hatte gar nicht die normalen Bünde. Die waren so scheinbar doch in einer Regelmäßigkeit, aber ich habe gesehen, das konnte nicht klingen. Die waren falsch. Und dann begann er Musik zu machen. Ich habe ihm Mut gemacht, gesagt, spür mal was. Er hat gespielt. Und es war, als wenn zwei Wohnungen sich begegnen. Und ich habe einen Blick in seine Wohnung getan und habe gedacht, wow, so kann man auch Musik machen? Kannte ich noch gar nicht. Und dann hat mich das Interesse gepackt. Und jetzt gibt es hin und wieder bei uns zu Hause türkische Musik zu hören. Fragt Kriti nachher mal. Ich bin fasziniert davon. Weil die kennen nicht nur ganze und halbe Töne, die kennen auch Vierteltöne und Achteltöne und in allen Schattierungen, wo ich denke, das ist doch schief, das kann ich nicht hören, das bin ich nicht gewöhnt. Aber ich möchte es hören lernen. Ich möchte den anderen aufnehmen. Ich möchte ihm begegnen können in seiner Art. Und natürlich weiß ich, was ich in Jesus habe und welche Stärke er mir gibt. Und besonders beeindruckt war ich von einer Aussage. Ich habe gesagt, Mensch, wir können doch mal in der Christuskirche bei uns gemeinsam Musik machen. Ich habe das mal so gesagt, ich habe gar nicht um Erlaubnis gefragt, also manchmal bin ich auch verrückt, ja. Ihr mögt mir das verzeihen. Und er sagte, Christuskirche? Nee, wieso? Weil wir in Gottesdiensträumen sowas nicht tun. Wir haben hohen Respekt davor. Und ich dachte mir, wow. Das war ein Zeugnis von einer Gottesfurcht in ihm. Das wünschte ich mir bei uns. Ich meine nicht, dass wir hier nicht Musik machen können, das meine ich nicht. Aber vor diesem Respekt, vor dieser Ehrfurcht, vor dem, den sie als Gott erlebt haben, da gibt es ja die Diskussion, ist es nur der gleiche Gott oder nicht, die möchte ich auch hier nicht beantworten, aber das hat mich schon beeindruckt. Ich dachte, da leben Menschen in unserer Stadt, die haben eine tiefe Ehrfurcht vor dem Höchsten. Oh ja, warum kann ich das nicht so ausstrahlen? Warum wirkt bei uns Gott immer so wie so kumpelhaft fast, so als wenn wir ihn klein machen müssten, damit wir größer werden? Das war eine sehr starke Anfrage an mich. Und vielleicht ist auch darin Jesus mir begegnet. Die Ohren aufzumachen und zu hören. Das ist so, so interessant. Und da möchte ich euch Mut machen. Jeder Mensch auf dieser Erde hat vom Schöpfer seine Grundbestimmung mitbekommen. Und jeder Mensch hat eine andere Grundbestimmung. Und wir sind hier auf dieser Welt, um einander zu ergänzen, in Liebe zueinander und Respekt zum Höchsten und in Aufnahme seiner Liebe. Und wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt, dieses Bild erzählt mit dem Kind, dann höre ich eine große Aufforderung für uns, Mut zu haben und für unser Leben zu lernen, Jesus zu begegnen im Nächsten. Dazu möge Gott euch segnen. Amen.